Ja, wir haben uns vorgenommen, unsere Podcasts jetzt ab und zu mal, wenn wir das Bedürfnis dazu haben, bevor die eigentliche Folge losgeht, schon mal ein bisschen kontextuell einzuführen. Wir hatten heute eine ganz spannende Folge bei Kai Diekmann, den ich schon lange kenne, den meisten bekannt als ehemaliger Chefredakteur der Bild-Zeitung, lange Jahre, ich glaube 18 Jahre lang, mittlerweile wieder Unternehmer. Und ja, wir hatten ein spannendes Gespräch. Christoph, du hast ihn noch nicht gekannt vorher. Was hast du mitgenommen?
Erzähl mal. Er brennt von der ersten Sekunde. Also es ist großartig. Ich war wirklich sehr lange, bestimmt 10 Minuten einfach nur am Grinsen und mich freuen. Was für ein Typ. Und fand es unfassbar spannend. Vor allem, es geht halt ja selten um die Dinge, was die Leute tun bei uns. Es geht ja mehr darum, wie sie es tun. Und das war deutlich spürbar. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil... es macht Spaß zuzuhören. Wir hatten das erste Mal unseren echten technischen Showdown.
Mini Waterloo, ja. Uns ist das Gerät abgekackt, aber keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben es in den Griff gekriegt.
Sofort
Christoph mit seinem umfassenden technischen Sachverstand hat es ganz schnell gefixt. Und ja, ich finde es spannend. Also sehr bewundert habe ich, wie Kai das schafft, auch in seinem Leben die einzelnen Episoden wie eine Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel unglaublich seine Bundeswehrzeit, 2 Jahre, wie eine kleine Mini-Episode, wie so ein Netflix, wenn man sagen würde, das Leben von Kai Diekmann als Netflix-Serie, dann hätte man da die ersten 3, 4 Folgen oder die erste Season gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er das bewusst war, ich glaube nicht, aber er erzählt unheimlich gut, war selber baff, dass wir die Stunde so schnell erreicht hatten. Ja, und ich glaube, es ist eine spannende Folge, hört mal rein.
Bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, kommt hier die ganz kurze Werbeeinspielung und es geht um das Projekt von Michael, von dem ihr alle schon gehört habt. Es geht um HYROX und ich war ja nun dabei, ich habe es gefilmt, ich war vor Ort und kann aus eigener Erfahrung sagen, da passiert gerade was. Also man kann sich HYROX eigentlich so vorstellen, das ist wie ein gigantisches Zirkeltraining mit unfassbarer Energie. Im Raum, also wirklich einige tausend Leute, die in so eine Halle gehen. Ihr lauft 8 Runden, ihr macht 8 Übungen. Und mein so erster Gedanke war, ja, easy, das kriegt man hin. Und dann habe ich gesehen, boah, das ist richtig anstrengend. Aber ihr lauft eben gegen euch selbst, gegen die eigene Zeit und in eurer Klasse, in der man läuft. Wir haben jetzt die erste WM mitgefilmt, die HYROX WM. Und es wird einen Film geben, der prämiert am 11. Juni. Ich sage gleich mehr dazu. Und geht mal auf die HYROX-Seite, also hyrox.com. Und ihr könnt dort mit dem Code HYROX, großgeschrieben, minus Michael, minus Trautmann, jeweils das M und das T groß, euch anmelden und bekommt eine Vergünstigung auf das Ticket. Die nächste Veranstaltung wird in den USA sein, HYROX Miami. Also ziemlich cool, aber es gibt auch etliche Sachen, die anstehen in Europa. Das hat echt Potenzial und ich sage das jetzt als derjenige, der es einfach gesehen hat und dabei war und diese Energie gespürt hat und wir hoffen, dass wir das in dem Film, in dieser kleinen Mini-Dokumentation über die erste HYROX WM rüberbringen können. Am 11.06. prämiert der Film, wir werden ihn dann auch auf YouTube veröffentlichen, das Ganze bei mir im Kanal, also youtube.com/Christoph Magnussen. Schaut euch aber HYROX unbedingt an, hyrox.com und mit dem, wie gesagt, Code von Michael. Gibt es auch eine Vergünstigung. Ziemlich coole Nummer. So, jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast aus Berlin mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Und wir sind zu Gast bei Kai Diekmann. Vielen Dank, dass wir beide sein dürfen.
Ich freue mich, dass ihr da seid.
Lieber Kai, du hast einen Weg hinter dir, wie wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig Journalisten in diesem Land. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
Eine Menge Zufälle und eine Menge wirklich guter Mentoren und von Anfang an das Glück gehabt, immer das tun zu können und das tun zu dürfen, was ich machen wollte. Ich habe also nie Dinge beruflich tun müssen. Und ich glaube, das macht den entscheidenden Unterschied aus. Du musst etwas tun wollen und nicht tun müssen. Und dann bist du da am Ende auch erfolgreich. Und meine Eltern waren, seitdem ich ein Kind bin, davon überzeugt, dass ich eine Profilneurose habe. Und die lebt sich dann am besten oder sehr gut kann man die im Journalismus ausleben.
Haben die dir das sofort gespiegelt oder haben die gesagt, du...
Ja, sehr frühzeitig. Und ich habe ja auch schon als, also in der Schule, eine Schülerzeitung gemacht, angefangen, aber eben nicht nur irgendeine Schülerzeitung, sondern die hatte am Ende 35.000 Auflage.
In welcher Stadt bist du groß geworden?
Bielefeld. Mhm. Bielefeld war dann zu klein für diese Schülerzeitung. Wir sind in benachbarte Orte gegangen, haben diese Zeitung ausschließlich mit Werbung finanziert, haben dann Lokalteile gemacht und am Ende ist sie von der örtlichen Regionalzeitung gedruckt worden in Westfalenbad Bielefeld. Und wir waren, ich weiß, dass wir die größte Schülerzeitung Nordrhein-Westfalens war. Lenny Fischer, mit dem ich es damals zusammen gemacht habe, sagt, wir waren auch die größten in Deutschland. Am Ende haben wir uns dann übrigens getrennt, Lenny und ich. Es gab dann fortan zwei Schülerzeitungen, weil er war für die Kohle zuständig bei der Schülerzeitung, ich für die Inhalte. Und Lenny war wahnsinnig kreativ und hat schon damals irgendwann die Titelseite als Anzeige verkauft.
Wow.
Und das war der Moment, wo sich unsere Wege getrennt haben. Es gab dann fortan eine Schülerzeitung, Passepartout, die einen innerlichen Anspruch hatte, aber kaum mehr Geld verdiente. Und seine, die wirklich grauenhaft war, aber viel Geld gemacht hat.
Ja,
und
die Wege sind dann ja auch, glaube ich, richtig auseinandergegangen. Er ist Investmentbanker geworden und du bist dir treu geblieben. Wie bist du dann in dieser mal professionellen Journalismus gekommen? Hast du studiert? Was hast du gemacht?
Also ich, nach dem Abitur, also ich habe dann auch angefangen, natürlich für die örtliche Regionalzeitung zu arbeiten, das Westfalenbad Bielefeld, das, was man da so macht am Wochenende, Fotos und Text von allen möglichen Veranstaltungen. Und hatte mich dann, bin sehr politisch gewesen, Anfang der 80er, NATO-Doppelbeschluss und so weiter und so fort, sehr politisch gewesen und hatte mich bewusst für den Dienst in der Bundeswehr entschieden und habe mich auch verpflichtet in einer Zeit, in der viele Bekannte und den Dienst verweigert haben, habe ich gesagt, ich verpflichte mich für 2 Jahre und bin zur Panzerartillerie nach Münster-Handorf gekommen. Die Panzerartillerie und ich waren ein großes Missverständnis. Grundausbildung 12 Wochen. Davon habe ich gefühlt, glaube ich, 10 aus disziplinaren Gründen in der Kaserne verbracht. Und das ging gleich.
Bist du auch mal richtig eingebuchtet worden?
Nein, eingebuchtet worden bin ich nie, aber es ging gleich in der ersten Woche los, wo mich irgendein Unteroffizier anbrüllte, wo glauben Sie eigentlich, wo Sie sind, Kanonier Diekmann? Und ich habe ihm gesagt, nimm uns die Hand auf, du Arschloch. Und das war das erste Wochenende. Und so ging das dann fröhlich weiter. Ich wurde dann immer gezwungen, die zentrale Dienstvorschrift mit den entsprechenden Paragraphen abzuschreiben, wenn ich Fehlverhalten an den Tag gelegt hatte. So zum Beispiel hatte ich meinen Schmitt nicht abgeschlossen, also du verführst Kameraden zum Kameradendiebstahl, bitte Dienstvorschrift abschreiben. Habe ich nicht getan, sondern ein Versetzungsgesuch geschrieben, weil sie mich offensichtlich mit lauter potenziellen Kriminellen zusammengelegt hätten. So ging das dann weiter. Ich habe dann irgendwann begriffen, dass alles, was die zentrale Dienstvorschrift nicht verbietet, muss umgekehrt erlaubt sein. Und damit habe ich sie furchtbar gequält. Also meine Haare waren zu lang, also habe ich alles rasiert, bis auf ein Horn, was mir hier vorne rausgewachsen ist. Und das konnten sie ziehen, wie sie wollten. Es kam nie an den Kragen ran und sah völlig absurd aus. Du durftest oder darfst, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, zur Uniform nicht ohne weiteres eine Sonnenbrille tragen. Du brauchst dafür eine Sonnenbrillentragegenehmigung und die muss einen Grund haben. Also habe ich mir eine Bindehautentzündung attestieren lassen und bekam die Sonnenbrillentragegenehmigung. Dann habe ich natürlich nicht die Sonnenbrille gekauft oder getragen, von der sie annahm, dass sie kaufen würde, sondern ein großes rosa Modell. und das war dann, es ist übrigens auch nicht verboten, mit dem Kameraden Hand in Hand in Uniform spazieren zu gehen. Auch das haben wir konsequent gemacht, sind Hand in Hand an dem Wachsoldaten vorbeimarschiert, so dass am Ende auch die Bundeswehr das Gefühl hatte, wir müssen dort irgendwie einen Weg finden. Und ich dann von einem sehr verständigen Bataillonskommandeur darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine Pressestelle bei der Bundeswehr gibt. Ja. Das wusste ich, Idiot, nicht. Und dahin wurde ich versetzt und habe dann dort eine großartige Zeit gehabt. Fantastisch. Ich habe mitgearbeitet an den Bundeswehrzeitschriften Heer, Marine, Luftwaffe, an Bundeswehr aktuell, interne und externe Pressearbeit gemacht und nachdem meine Dienstzeit zu Ende war, bin ich glaube ich einer der wenigen gewesen, die echt am letzten Abend geweint haben. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass das vorbei ist. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht und in der Zeit ist der Axel Springer Verlag auf mich aufmerksam geworden, weil die gesehen haben, was ich an externer Pressearbeit gemacht habe und haben mich eingeladen, ein Praktikum bei der Bundeswehr zu machen. Ich hatte keinen Urlaub mehr. Die Bundeswehr war so großzügig, mich abzukommandieren, cool, zur Bild-Zeitung, zwecks Verbesserung der gegenseitigen Pressekontakte. Und dort habe ich dann 1 oder 2 Wochen Praktikum gemacht und danach ein Volontariat angeboten bekommen.
Wahnsinn.
Und das ist ja damals.
Normalerweise musst du ja eigentlich Studium haben.
Du musst Voraussetzungen, Abschluss in Berufsausbildung oder Studium. Ich habe das angeboten bekommen, auch noch bei der Bild am Sonntag, das heißt bei einem nationalen Titel. mit den Stationen Hamburg, Bonn, Korrespondentenbüro damals noch und New York. Und das war ein Paket, wo ich dann meinen Eltern erklärt habe, ich bin zwar immatrikuliert für Geschichte, Germanistik und Politik, aber das Volontariat ist das Nadelöhr in dem Beruf. Und ein solches Volontariat zu bekommen, ist einfach eine Riesenchance. Das mache ich jetzt erst und dann studiere ich. Meine Eltern hatten damals irgendwas mit dem mit der Bild-Zeitung ein sehr großes Problem. Mhm. Und wenn sie immer gefragt wurden, was macht der Kai jetzt? Der macht irgendwas ja beim Axel Springer. meine Großmutter war ganz begeistert, als sie hörte, ich ging zur Bild am Sonntag. In Schwaben, die sagte, du Kai, die kenne ich, die liegt bei uns immer am Sonntag hinten in der Kirche aus. Und ich sagte, Omi, das ist wahrscheinlich eine andere Sonntagszeitung als die, bei der ich jetzt eine Ausbildung mache. Lange Rede, keinen Sinn, das war eine großartige Ausbildung. Es waren zwei tolle Jahre. Wie gesagt, die letzten Monate habe ich dann meinem Springer Auslandsdienst in New York verbracht, bekam dann aber schon das Angebot, nach der Ausbildung Korrespondent zu werden in Bonn. Da war ich dann 23, Parlamentskorrespondent. Das war natürlich eine Riesenchance, als ich meinen Eltern erklärt habe, ich glaube, das nehme ich jetzt nochmal mit. Und anschließend gucke ich dann mal, ob ich studiere und bin dann Parlamentskorrespondent geworden. War eine großartige Zeit. Bin von dort aus dann als Chefreporter zur Bunten gewechselt, also eine ganze Reihe auch von Mentoren von mir, Franz Josef Wagner, Norbert Kurzdörfer, Klaus Larass, als die alle für kurze Zeit zur Bunten wechselten. Und bin dann von dort aus, und da war ich dann, glaube ich, 25 oder 26, wieder mit der Truppe zurück zum Springer Verlag nach Berlin und wurde stellvertretender Chefredakteur bei der BZ. Und ein Jahr später war dann das Angebot, ihr müsst alle jetzt Bild machen. Das war 1992, da war ich dann 26 und wurde stellvertretender Chefredakteur. Hab das dann 5 Jahre gemacht, dann bin ich einmal bei Springer rausgeflogen. Auch das gehört dazu, hab mich überworfen mit dem Vorstandsvorsitzenden oder er sich mit mir.
War das damals schon?
Das war, das war Professor Jürgen Richter.
Ah ja. Der Demido-Vorstand.
Nee, das war
noch jemand anderes.
Stimmt, das war Gast Fischer.
So, sorry.
Genau. Und mit dem ich eine Auseinandersetzung hatte, die auch schnell öffentlich wurde, er hatte das Gefühl, dass ich mit Hilfe von Kohl und Kirch gegen ihn intrigieren würde. Völlig absurd, ich war 31 Jahre alt, irgendwas in der Richtung. Und dann bekam ich den Hinweis von eigener Seite, ich soll doch mal ganz weit weggehen. Ganz weit weg. Und das habe ich gemacht. Das ist übrigens eine tolle Erfahrung, einmal rausgeschmissen zu werden. Also wenn du dann jemand vor dir steht und Hausausweis, Handy, Autoschlüssel. Ne? Mein Learning war, einen Hausausweis wirst du immer irgendwann nochmal bekommen müssen, aber nie wieder ein Handy abgeben müssen, immer ein eigenes Handy und immer ein eigenes Auto, dass du nicht in so eine blöde Situation kommst. Ich bin nach Miami geflogen, habe mir dort einen roten Ford Bronco gekauft, 2 Wochen Spanisch gelernt, bin dann von der Ostküste an die Westküste und dann runter nach Mexiko, Baja California, dann rübergesetzt mit dem Schiff und immer weiter nach Süden. Und ein paar Monate später kam ich dann, und immer wo es mir gefiel, bin ich geblieben. Ein paar Monate später kam ich in Panama City an und da bekam ich einen Anruf vom Axel Springer Verlag. Wir haben den Vorstandsvorsitzenden rausgeworfen. Du musst jetzt zurückkommen und wieder arbeiten. Und da habe ich gedacht, das ist prima. Dann müsst ihr mir ein Schiff besorgen, auf das ich das Auto stellen kann. Weil das Auto wird dir an jeder Grenze in den Pass gestempelt, damit du es nicht verkaufst. Und das hätte noch mal 3 Monate gedauert, bis ich zurückgekommen wäre in die Vereinigten Staaten. Und es hätte lange gedauert. Und dann haben die irgendwann einen Bananendampfer gefunden. Da habe ich den Wagen drauf stellen können. So hatte ich ihn offiziell wieder ausgeführt. Bin dann zurückgeflogen und bin dann Chefredakteur der Welt am Sonntag geworden, habe das etwas über 2 Jahre gemacht, hat tierisch viel Spaß gemacht. Und 2000 wurde dann Matthias Döpfner Zeitungsvorstand und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bild machen möchte als Chefredakteur. Ist mir damals echt schwer gefallen, weil Welt am Sonntag war ein großartiger Titel. Aber habe dann Ja gesagt und habe am 1. Januar 2001 angefangen. Und aufgehört am 31. Januar 2017.
Längste Zeit.
Ehrlicherweise muss man aus heutiger Sicht sagen, zu lange. Mhm. Zu lange für mich, zu lange für den Titel, zu lange für die Mannschaft. Weil irgendwann auf der Habenseite unglaublich viel Routine, sehr viel Routine. Und Bild ist natürlich immer auch einen Crisis Case. Ne? Das heißt, da passiert immer irgendwo was. Und das sind 850 Redakteure. Wir hatten irgendwann allein im Print 34 verschiedene Ausgaben. Das heißt, und das ist immer natürlich auch ein journalistischer Tanz auf der Rasierklinge. Ja. Das heißt, wir reizen Dinge aus, wir gehen ans Limit. Und das ist ja nicht nur die Bundesausgabe, die du im Blick haben musstest, sondern du musst eben auch gucken, was machen die Kollegen in Nürnberg Süd. Und wenn dort irgendwas schiefgegangen war, dann war das natürlich
immer bei dir gelandet, ne?
Es war nicht Nürnberg Süd, sondern das war Bild, ne? Bild. So, das heißt, Bild war immer möglicherweise Krise, immer ein Reputation Case und dort eine Routine zu entwickeln, irgendwann zu wissen, wie, auf welche Knöpfe musst du drücken, was musst du jetzt machen. Das war nach 8-9 Jahren klar auf der Habenseite. Auf der anderen Seite hat die Routine deine Kreativität erschlagen. Irgendwann hattest du auch year-round so viele Termine, positiv besetzte Termine, Aktionen, die wir gemacht haben, ein Bild für Bild und diese Ausstellung, jetzt machen wir das und die Ausgabe nur mit den guten Nachrichten, dass irgendwie das Jahr schon aus deiner Sicht optimal gesetzt war und somit der Hunger irgendwann ausgeblieben ist, zu sagen, das muss ich jetzt alles wieder einreißen.
Ne, weil du hast ja eingerissen. Du hast ja
an einer bestimmten Stelle, weil unser Businessmodell und weil das, was Journalismus ausmacht, ins Wanken geraten ist durch die Digitalisierung. Aber auch das war ein ganz schwieriger Prozess und der hat eine gewisse Vorbereitung gebraucht. Aber es kommt auch noch hinzu, dass deine Mannschaft sich irgendwann, und die Mannschaft war großartig, und wenn ich heute was vermisse, nach wie vor, dann ist es die Mannschaft, weil das Team war toll. Das richtet sich so nach dir aus, dass gar nicht mehr zwingend im Vordergrund steht, was will der Kunde, was will der Leser, sondern wie will Kai das? Hm. Im besten Sinne. Ja. Und du dann auch nicht mehr darauf aufmerksam gemacht wirst oder zu selten aufmerksam gemacht wirst auf Fehler, die du machst. Hm. Und dann kommt natürlich noch hinzu, wenn du so lange eine Marke prägst, dass es natürlich für jeden, der danach kommt, eine echte Schwierigkeit ist, dort wirklich einen Neuanfang zu finden. Also insofern wäre mein Learning aus dieser langen Zeit, erstens, es war großartig. Es war fantastisch, es war das Beste, was mir je passieren konnte. Und zweitens, man müsste wahrscheinlich eher den Mut haben und früher den Mut haben zu sagen, jetzt gehe ich, it's perfect und jetzt muss man jemand anders haben.
Wow, das ist New Work. Chefs, die sagen, die zugeben können, dass es zu lang war. Wir haben den Thomas Vollmüller, den CEO von Xing, der selber gesagt hat, ich bin jetzt fast 10 Jahre da und ich entscheide, ich gehe jetzt, weil ich glaube, ich habe jeden Stein zweimal umgedreht.
10 Jahre ist
und jetzt muss ein neuer hin.
10 Jahre ist ein guter Rhythmus. Mhm. Also 10 Jahre ist ein guter Rhythmus. Bei mir kam hinzu, dass es zweimal Disruptionen gegeben hat, die dazu geführt haben, dass sich die 10 Jahre nicht wie 10 Jahre angeführt haben, sondern da kam einmal der Umzug einer gesamten Redaktion von Hamburg nach Berlin dazu. Das ist eine riesige Aufgabe. Und da muss sich jeder neu erfinden. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir uns hier alle neu zusammengesetzt haben. Und dann natürlich der Aufenthalt in Silicon Valley, der dazu geführt hat, dass du dich auch nochmal neu erfinden konntest. Insofern haben sich zumindest für mich die 16 Jahre nicht wie 16 Jahre am Ende angefühlt. Aber ich sag mal, im Sinne der Marke, im Sinne der Mannschaft, glaube ich, ist so 10 Jahre ein guter Rhythmus.
Bevor wir gleich zum Silicon Valley kommen, ich hatte ja mal die Chance, weiß nicht, ob du dich erinnerst, dich mal einen Tag zu begleiten. Du hast ja damals so für CEOs eigentlich von großen Konzernen angeboten, nur so ein Tagespraktikum. Habe ich dich mal angeschrieben, ich hätte das von meinem Freund Henning, der war damals CEO bei Unilever, gehört und dachte, im Leben nicht antwortest du. Ich würde das auch gerne machen, ich hatte damals eine kleine Agentur. Du hast sofort geantwortet. Wann? Ich hatte sofort einen Termin und dann bin ich einen Tag quasi dein Praktikant gewesen. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Tag erinnerst, der war spektakulär für Bild. Will Smith war in der Redaktion und am Nachmittag schmiss ich irgendeinen Unternehmer von Zug. Was dazu führte, das klingt jetzt ganz böse, ja, ne? Aber das klingt dafür, dass das komplette Heft einmal umgestellt wurde, kurz vor Redaktionsschluss. Und ich einmal mitkriegen konnte, was passiert eigentlich, wenn irgendeine News kommt, die alles umschmeißt. Und ich hatte damals den Eindruck, mein Vater war Marineoffizier, war Kommandant auf einem Schiff. Ich hatte das Gefühl, auf einem Kriegsschiff zu sein. So war das organisiert. Also auch jetzt nicht kriegerisch, aber dieses, was du beschrieben hast, alles auf einen Menschen zugeschnitten, dieser Redaktionstisch. Du, teilweise bist du mit ins Texten gegangen, hast mir gesagt, pass auf, such mal ein paar Bilder raus. Wie hält man, ich meine, das klang oder das fühlte sich für mich nach einer Intensität an, wo ich sage, das kannst du mal 2 Wochen mal, aber wie geht das so lange? Wie hast du das hingekriegt?
Also tatsächlich, Bild ist die wahrscheinlich hierarchisch strukturierteste Redaktion in Deutschland, war es zumindest im Bereich Print. Digital funktioniert natürlich immer etwas dezentraler, da kannst du nicht so die Faust drauf haben, wie du das im Print gehabt hast. Dazu muss man natürlich auch das Geheimnis von Bild verstehen. Also Bild ist ja keine strukturierte Zeitung wie die FAZ, wo der Kollege von der letzten Seite im ersten Blatt genau weiß, was er braucht. Ne? Er braucht die drei Kommentare, er braucht zwei Hintergrundberichte und er braucht noch ein Porträt des Tages. So funktioniert Bild ja nicht, sondern Bild ist ja, ich habe Bild immer mit Coca-Cola verglichen. Ne? Sehr starker Brand und wir wissen, es ist eine geheimnisvolle Mischung aus Zucker und Nikotin, die am Ende süchtig macht. Ne? Das ist eigentlich auch das, was Bild ausmachen soll, was übrigens alle guten Inhalte ausmacht. Auch das gilt für einen Kinofilm, genauso wie für eine Netflix-Serie, genauso wie für ein tolles Buch. Es muss süchtig machen, eine Reihe, die süchtig machen muss. So, und das funktioniert in der Kreation so ähnlich wie ein Vier-Gänge-Menü. Da kann der Chefkoch, der Maître de Cuisine, auch nicht dem Team, das die Vorspeisen macht, sagen, ihr macht mal die Vorspeise, ihr lasst euch eine Hauptspeise einfallen und ihr macht die Nachspeise. Sondern es muss ja aufeinander perfekt abgestimmt sein. Und in diesem Raum, der kaum äußere Formen hat, braucht es einen, der das dirigiert, der das fühlt, der das denkt. Und so funktioniert Bild. Du kriegst diesen unglaublichen Input von diesem großartigen Team und dann muss es sich in dir sortieren, in der Diskussion mit den anderen und daraus machst du dein Drei-Gänge-Menü, machst du deine Symphonie oder ja, wie immer du es nennen willst. Und deswegen braucht es diesen Dirigenten.
Dirigent ist schöner als Kapitän von einem Kriegsschiff.
Wie hält man das aus, wenn man ein großartiges Team hat? Also erstens, wenn man ein großartiges Team hat, und das hatte ich wirklich, das hat Spaß gemacht. Auch an schwierigen Tagen hat die Arbeit bei Bild unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gelacht, wir hatten sehr viel Freude, es war sehr intensiv. Zweitens komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, du musst es tun wollen. Ich bin nie aufgestanden und habe gesagt, ich muss dahin, sondern ich darf dahin. Ich habe das bis zum letzten Tag, das ist für mich immer ein großes Rätsel gewesen, dass mir dieses Haus sehr viel Geld dafür bezahlt, dass ich das machen darf, was ich so gerne tue. In Geschichten denken, Geschichten inszenieren, Geschichten kreieren, Emotionen wecken, diskutieren, Themen setzen, Nachrichten setzen, Exklusivnachrichten haben. Das alles war für mich eine großartige Welt und das war für mich eben etwas, was mir Spaß gemacht hat. Einfach unglaublich viel Spaß, Freude, ein Anspruch gewesen ist und den zu erfüllen, manchmal besonders gut, manchmal auch weniger gut. Und dann kommt immer noch das Geheimnis hinzu, Tageszeitung. Tage, an denen du weniger gut bist, die sind am Abend abgeräumt. Und du hast die Chance, es am nächsten Tag besser zu machen. Und das ist etwas, das ist wie ein Jungbrunnen. Das ist ein ewiger, ehrlicher Jungbrunnen.
Kannst du dir aber vorstellen, dass es Menschen gibt, denen es schwerfällt, rauszufinden, was sie wirklich machen wollen? Also ich sehe dich seit der ersten Minute an brennen, wie du das erzählst und darüber sprichst. Aber auch mit einer Klarheit, wo du sagst, ja, ich wollte das so machen und das wollte ich nicht machen. Und bei der Bundeswehr bin ich denen so auf den Sack gegangen in den Themen. Also kannst du dir überhaupt vorstellen, dass es Menschen gibt, die da Schwierigkeiten haben, das rauszufinden?
Das glaube ich schon. Guck mal, ich sehe das ja bei meinen eigenen Kindern so tastend, wobei ich da jetzt beruhigend noch sage, naja gut, bei der 17-Jährigen, die ist jetzt, da wusste ich schon, als ich 17 war, da hatte ich schon eine Vorstellung davon, in welche Richtung das gehen sollte. Und ich sehe, wie bei meinen Kindern das noch tastend ist. Ich hatte natürlich auch das ganze Programm von, als ich Messdiener war, wollte ich Pfarrer werden, dann wollte ich Tierarzt werden. Ne? Aber das fand noch davor statt. Und dann war es irgendwann für mich intuitiv klar, wohin ich will. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Herausforderung ist, für sich entscheiden zu müssen, was kann ich eigentlich, wo bin ich gut drin und was will ich eigentlich? Und ich halte für ganz entscheidend dieses wirklich Wollen. Das Wollen ist für mich das wichtigste Kriterium. Wir haben ja beide diese Woche das Vergnügen gehabt, Yuval Harari zu erleben. Der sagt ja voraus, dass wir in Kürze Algorithmen haben werden, die mir bei solchen Entscheidungen helfen, weil sie in der Lage sind, weil sie mich besser kennen, als ich mich selber kenne und mir dabei helfen, zu entscheiden, was sind meine Abilities, wo bin ich besonders gut drin, was sind
Was kann ich und was kann ich nicht?
Ist ja der, wir haben kurz drüber gesprochen, der Gründer von New Work, der Friedrich Bergmann, 88. Das ist ja einer seiner Kernsätze, sozusagen, rauszufinden, was will ich wirklich, wirklich? Also mit wirklich zweimal Wiederholung, was will ich wirklich, wirklich? Und als es anfing in den 70ern,
in der 70er
Automobilindustrie, hat er mit Menschen, die halt hinter dem Fließband waren, diese Frage beantwortet. Die sind teilweise in Tränen ausgebrochen, weil ihnen niemals
eine Frage gestellt hat. Also ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber und nicht arrogant rüber, aber ich bin immer mit der Straßenbahn zur Schule gefahren. Ne? Ich war Bielefeld-Markwede am einen Ende der Stadt, am Südhang des Teutoburger Walds und bin zu den Ursulinen gegangen, ne? Weil meine Mutter und meine Großmutter sind da schon hingegangen, also mussten wir dort auch hin. Tolle Schule übrigens, bin wahnsinnig gern zur Schule gegangen. Und immer mit der Straßenbahn gefahren. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie ist das eigentlich, wenn du 40 Jahre lang die Linie 1 fährst? Also wie kriegst du das hin? Also wo, du kannst ja nicht mal eine Abkürzung. Du fährst immer Linie 1. Von Senne nach Jöllenbeck und zurück. Also wie kriegst du das im Kopf klar? Und das waren so Sachen, die haben mich auch immer beschäftigt. Und ehrlicherweise bewundere ich natürlich. Heute habe ich einen anderen Blick drauf. Natürlich hat der Verantwortung. Ne? Wenn ich heute weiß, da ist ein Straßenbahnfahrer in Potsdam, dem vertraue ich meine Kinder an. Ne? Der hat eine Verantwortung. Der hat eine Verantwortung, darauf zu achten, dass er vorne keinen Unfall fährt, dass er hinten in der Bahn nicht irgendwelche Betrunkenen sind, die mit den Kindern Unsinn machen. Sehe ich heute anders. Aber das ist tatsächlich, finde ich, einer der ganz zentralen.
Und wie war das in deinem Team? Weil du sagst, du hast ein unglaublich starkes Team gehabt. Das heißt, da müssen ja auch unfassbar viele Leute gewesen sein, die wirklich wollten.
Ja, ja. Das halte ich ja auch nach wie vor. Auch das ist ja eine Sache, die mich hier heute in unserem Unternehmen, Story Machine, Philipp nennt das immer die No-Asshole-Politik. Da mag es Leute geben, die fachlich großartig sind. Aber sie müssen hier auch ins Team passen. Wir sagen nicht, ich muss hier mit jedem in den Urlaub fahren können. Aber ich möchte mit jedem wenigstens ein Wochenende irgendwo hinfahren können und trotzdem Freude haben. Und das war immer ein Ding von Anfang an, dass ich auch immer wahnsinnig viel Freunde hatte in der Redaktion, wie wir die Zeit verbracht haben. Also ich meine, einer meiner langjährigen Stellvertreter, Florian von Heinze, den kennst du auch. Wir haben jahrelang zusammen gewohnt, ne? Zusammen in der WG. Wir haben irrsinnig viel Zeit verbracht in München, in New York und so weiter. Also es ist, ich glaube, es geht darum, nicht zu sagen, ich habe da einen Job, mit dem verdiene ich Geld, sondern das ist ein Ding und das passt dort irgendwie rein und es macht Freude. Und so habe ich eigentlich immer die Mitarbeiter auch ausgesucht. Entweder habe ich sie gefunden oder sie haben mich auch gefunden. Leute, von denen ich das Gefühl hatte, die brennen für was und die können für was. Weil ich glaube, das macht am Ende den Unterschied aus. Die letzten 10%, die dich als Unternehmen besser machen als deine Wettbewerber, die kriegst du, weil dein Team für dich brennt, weil es für eine Idee brennt und weil sie eben diese 10, 100, 1000 Meter extra gehen. Das kriegst du nicht mit Geld, das kriegst du nicht mit Fantasiepositionen in der Hierarchie, sondern wirklich, weil die genauso für eine Sache brennen, wie du das tust. Und das war immer für mich ganz entscheidend, so die Mitarbeiter zu finden. Und das ist sicherlich auch kein Zufall, dass wir über die Jahre in ganz wichtigen Positionen kaum eine Fluktuation hatten. Und dass das Leute waren, wir haben uns dann auch, ich sag mal, mit den negativen Dingen, aber auch blind verstanden. Ich konnte also meine Artdirektorin Veronika Ilmer, die ich irgendwann aus Wien bekommen habe, mit der ich 18, 20 Jahre zusammengearbeitet habe, blind. Also wenn ich manchmal Dinge nicht ausdrücken konnte, ich gucke auf eine Seite geguckt und habe nicht ausdrücken können, was
mir an deinem Blick hat sie es schon.
Aber sie hat nicht begriffen, was ich meinte und wohin wir wollen.
Wer hat den Impuls gehabt, euch ins Silicon Valley zu gehen? Wie war die Konstellation damals? Die Geschichte kennen natürlich die Brancheninsider, aber wir haben auch ganz viele Leute außerhalb der Branche.
Das war ganz klar Matthias Döpfner. Das war im Mai 2012. Da wäre unser Gründer Axel Springer 100 Jahre alt geworden. Und Matthias Döpfner hat sich die Frage gestellt, was hätte Axel Springer in einer Situation gemacht, in der sein Geschäftsmodell in dieser Art bedroht gewesen wäre, wie wir es zu diesem Zeitpunkt waren, durch die Digitalisierung. Und seine Antwort ist gewesen, ich gehe dorthin, an den Ort, von dem aus die Veränderung kommt. Und das ist das Silicon Valley. Ne? 9 der weltweit 10 erfolgreichsten Tech-Companies sind dort angesiedelt, zwischen San Francisco im Norden und San Jose im Süden. Und das war seine Idee, zu sagen, hey, da schicke ich jetzt mal ein paar Leute hin und zwar nicht nur
irgendwelche Trips,
sondern nicht irgendwelche, sondern wir gehen mal voll ins Risiko.
Top-Leute.
Peter Württemberger, Chefgeldverdiener des Verlages, Martin Sinner, Gründer von Idealo, unser Obertechie und den Chefredakteur von Bild. Und zwar richtig lang, ein knappes Jahr, ohne Auftrag. Ne, sondern einfach kriegt eine Vorstellung davon, was dort passiert und habt eine Idee, wie wir darauf reagieren können und was sind eigentlich die Voraussetzungen, auch die kulturellen Voraussetzungen, um Wandel möglich zu machen. Und hier geht es ja mehr als um Wandel, es ist ja nicht nur eine Transformation, es ist ja eine Revolution. Was sind die Voraussetzungen, damit wir uns neu erfinden? Und das war überfallartig. Ne? Der hat uns mittags uns irgendwann hochgerufen und hat gesagt, kannst du dir das vorstellen? Und da gehen natürlich erstmal tausend Dinge durch den Kopf. Ne? Wolf war gerade vorbei. Ne? Habe ich noch irgendwas loswerden? Nein, das war, muss man sagen, das war ein brillanter Gedanke. Und wir haben uns dann sehr schnell zusammengefunden, wir drei, und haben gesagt, das machen wir. Dann war es die Idee von Katja gewesen, zu sagen, macht's mal anders als sonst. Ich habe ja schon andere Missions bekommen in Polen und in Frankreich, wo ich dann über Wochen in irgendeinem Hotel oder Monate in einem Hotel gewohnt habe und gesagt, geht nicht ins Hotel. Mietet ein Haus und wohnt und lebt zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht, haben zusammen gewohnt, zusammen gelebt, alles bei IKEA eingerichtet. War ein bisschen blöd für Katja, weil die entschied sich dann 4 Wochen später, ich bleib doch nicht in Potsdam, wenn der Kerl da in San Francisco ist oder in Silicon Valley, ist mit den Kindern nachgekommen. Da waren wir nun schon in dem Haus und sie musste dann ein anderes Haus beziehen.
Das heißt,
ich habe ab und zu meine Frau abends abgeholt und wir waren essen und hat sie mich so an diesem Haus abgesetzt. Das war, muss man sagen, tatsächlich eine tolle Idee. Ich hatte keinerlei Vorstellung davon, was wir dort tun. Und als wir dann das erste Wochenende da waren und ich war vor allen anderen da, da habe ich auch gedacht, was machst du jetzt hier? Und dann klingelt es an der Tür und dann stand unser Nachbar vor der Tür und hat sich vorgestellt. Danny Shader, hi, I'm a founder myself, you're new here and tomorrow there is a founder brunch und ich würde euch gerne einladen. Und dann war nur ich da. Und dann bin ich rüber am nächsten Tag und das war toll. Und habe dort gleich einen unserer ersten wichtigen Kontakte kennengelernt, Katalin Voss, einen damals 17-jährigen Deutsch-Rumänen, der gerade sein Abitur in Heidelberg gemacht hatte und jetzt Freshman in Stanford war. Seit seinem 12. Lebensjahr aber das Silicon Valley in- und auswendig kannte, weil er in jeden Ferien bei Apple gearbeitet und dort gecodet hat.
Also so. Den hast du am ersten Abend kennengelernt?
Am drüben. Ja. Und sofort dann rübergeholt und mit ihnen eine Vereinbarung getroffen. Du kannst Stanford-Studenten nicht so anstellen, aber wir haben ihnen, glaube ich, für 2 oder 3 Jahre die Studiengebühren bezahlt in Stanford. Und dafür hatte er nur einen Auftrag, uns jeden Montagnachmittag die spannendsten Kommilitonen ins Haus zu schleppen, denen er auf dem Campus begegnet. So, und so fängst du an, ein Netzwerk zu bauen. Das hat er dann auch konsequent gemacht. Und ich fand das auch immer ganz cool bei uns.
Weil habt ihr denn immer so Montagabend einfach get together?
Ja, sonst irgendwas, vor allem ganz Bier. Das war auch ganz wichtig für, weil, ne, Kalifornien 21. Und wir haben tolle Leute kennengelernt, eine Reihe von MBAs, mit denen wir dann sehr konkret Projekte gemacht haben und die dann auch zum Teil später bei Springer angefangen haben. Also das war zum Beispiel ein Gedanke, dieses Networking, ne? Dieses Networking. Und dann kam Danny Shader am nächsten Tag hin und sagte, sag mal, was sind denn die 5 wichtigsten Leute, die ihr kennenlernen wollt? Wo kann ich euch helfen? Zeig mir mal eure Liste. Und das war eines der ersten Learnings überhaupt, dass selbst in einer durch und durch digitalisierten Welt die physische Nachbarschaft, das physische Networking durch nichts ersetzt wird. Klammer auf, warum rennen wir denn auf alle diese Konferenzen, ne? Wenn wir so super digital sind? Warum hat denn doch jeder noch eine richtige Visitenkarte? Ne? Weil dieses physische Gegenübersitzen, sich in die Augen gucken, das ist doch nochmal etwas anderes, als sich nur über E-Mails, Skype oder was auch immer auszutauschen. Und so ist dann eine super spannende Zeit daraus geworden mit, glaube ich, 350 Meetings, die wir hatten, von Sheryl Sandberg bis Brian Chesky von Airbnb. Am Ende waren wir wirklich überall gewesen und mein Standardsatz später ist gewesen, ich habe vor meiner Reise in Silicon Valley gewusst, dass die Erde keine Scheibe ist. Ich habe allerdings keine Vorstellung davon gehabt, wie radikal die Veränderungen sind, die auf uns zukommen und wie schnell sie kommen. Also wir haben ja immer noch das Glück, dass von der Westküste ist ja selbst die Ostküste meilenweit weg und Europa noch weiter weg. Das heißt, viele der Entwicklungen, die in Amerika schon sozusagen in the use sind, kommen mit einer gewissen Zeitverzögerung von durchschnittlich 2 bis 3 Jahren zu uns, ne, weil der europäische Markt auch viel komplizierter ist, weil er fragmentiert ist, weil er nicht englischsprachig ist und so weiter.
Weil er verhindert, Beispiel Uber.
Weil er bestimmte Dinge durch Regulierung verhindert, so dass wir uns eigentlich immer ganz gut angucken können. UK wird immer viel früher erwischt, ne? Was passiert dort eigentlich? Und das war nun in der Zeit, in der wir dort gewesen sind, hat Newsweek sein Erscheinen eingestellt. Newsweek. Ne? Dann hättest du damals jemandem gesagt, du, es kann sein, dass es vielleicht einen Spiegel irgendwann nicht mehr gibt oder den Stern. Dann hätten alle gesagt, bist bekloppt. Das ist heute überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Ich meine, guck dir mal an, manche Dinge kommen ja mit einer Schnelligkeit und einer Macht. Und wenn sie dann da sind, die waren eben noch nicht da. Das ist immer so wie Sonne, was zum Ende des Winters aufs Dach scheint. Und eben ist der Schnee noch da. Und dann reißt er einfach ab und rutscht runter und ist weg.
Und dann kommen die kleinen Pflanzen.
Seitdem wir Netflix und Apple TV bei uns zu Hause haben, ist lineares Fernsehen, Klammer auf, mit einer einzigen Ausnahme, tot. Und wenn ich sage tot, meine ich nicht, wir gucken jetzt weniger, wir gucken gar kein lineares Fernsehen mehr. Ja. Ne, wer einmal selbstbestimmt sein Programm zusammengestellt hat, der kehrt nie wieder zu einem Modell zurück, wo ich gezwungen werde, bestimmte Inhalte zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen.
Live-Sport noch.
Ja, Live-Sport und aus irgendeinem Grunde Germany's Next Topmodel.
Ja, also so
ne? Event-Formate, aber das ist es, ne? So, und das war in den USA zu beobachten, wie die Zeitungen und Zeitschriften überhaupt nicht auf das veränderte Nutzungsverhalten der Kunden reagiert haben. Also ich meine, mit der Digitalisierung hat sich ja die Zeitung buchstäblich in Luft aufgelöst. Digitalisierung ist Entmaterialisierung. Ne? Physisch wird übersetzt in Bits und Bytes. Ne? Das ist mit der Videokassette, das ist mit der CD so und das ist eben auch mit dem Zeitungspapier so. Der Großteil der amerikanischen Zeitungsverleger hat entschieden, das Geschäftsmodell so lange auszulutschen, wie es geht. Und eben nicht digitale Angebote in die Welt zu setzen, die zunächst kostenlos sind, die ich nicht monetarisieren kann, mit denen es mir aber gelingt, den digitalen Raum über meine eigenen Marke zu besetzen, bevor das andere tun. Deswegen sind Angebote wie BuzzFeed, wie Huffington Post, wie Vox, ne, die einfach auf der grünen Wiese ohne irgendeine Legacy. Die mussten keinen Spagat machen. Die
mussten niemals eine Druckerei abschreiben.
Sondern einfach dorthin gesetzt. Und die haben die digitalen Räume über den traditionellen Publishern besetzt. Und das war für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis zu sagen, wir müssen uns so schnell wie möglich digitalisieren, Klammer auf, und trotzdem in dem anderen Modell auch auf Papier noch innovativ bleiben, weil wir eine andere Demografie haben in Deutschland. Wir sind die meisten Deutschen. Na, Jahrgang 64. Das heißt, es gibt ganz viele von meiner Sorte, für die die Art des Medienkonsums, wie wir ihn über Jahrzehnte gelernt haben, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das heißt, bei uns vollzieht sich die Entwicklung etwas langsamer als in Ländern, die eine solche Demografie haben. Wir haben diese hier. Und trotzdem war mir klar, wir müssen so schnell wie möglich digitalisieren und müssen auch bereit sein, uns selber zu kannibalisieren. Das heißt, scheißegal, was die Mediendienste schreiben, was sie auch immer mit großer Leidenschaft getan haben, wie wir den Niedergang der gedruckten Auflage beschleunigen. Das war richtig. In order to digitize ourselves. Das heißt, wir haben das digitale Angebot radikal ausgebaut, attraktiver gemacht, zugänglicher gemacht, viel richer als alles das, was wir in der Zeitung machen konnten. Es gibt halt in der Zeitung keine bewegten Bilder, kein Sound, Animation und so weiter und so fort. Und das hat natürlich dazu geführt, gleichzeitig mit dem Größerwerden eines Publikums, was gar nicht mehr in die Nähe eines Kiosks kommt, dass der Niedergang der gedruckten Aufgabe sich beschleunigt hat. Als ich Chefredakteur wurde, hatte Bild, glaube ich, noch 4,1, 4,2, 4,3 Millionen verkaufte Exemplare. Als ich gegangen bin, 1,6. Kannst du sagen, was für eine Katastrophe. Heute erreicht Bild, aber über alle Kanäle, über 31 Millionen Deutsche on a monthly basis. Wir erreichen heute ein Publikum, was wir nie mit der gedruckten Zeitung erreicht hätten, weil wir sie eben am virtuellen Kiosk, auf den Plattformen, auf denen sie medial sozialisiert werden, abholen können und wir sie dort früher nie getroffen hätten, weil wir physisch nicht in die Nähe gekommen sind.
Ihr habt es ja auch ganz geschickt gemacht, weil ihr euch ja auch als einer der Ersten oder sogar Ersten getraut habt, eine Paywall einzuziehen, aber nicht komplett, sondern immer gesagt, bestimmte Inhalte lassen wir frei, andere sind Premium. Ihr habt ja relativ schnell dann auch Geld damit verdient.
Ja, weil wir uns diesen Mix erhalten wollten. Ja, wir sind ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon digitaler Marktführer gewesen. Wir sind die Nummer 1 gewesen, was die Reichweite angeht. Und haben deswegen Winner Takes It All, was Werbung angeht, dort sehr erfolgreich schon Reichweite vermarkten können und haben auch ordentlich Geld verdient. Uns war aber klar, dass auf Dauer das nicht ausreichen wird und dass das andere digitale Anbieter möglicherweise besser können, weil sie anders targeten. Und ich meine, Facebook kann mit seiner Datenkenntnis unsere Inhalte besser monetarisieren, als wir das können. So dass wir davon überzeugt waren, wir brauchen auch ein entsprechendes Abo-Modell. Wir müssen für unsere Inhalte Geld nehmen und haben das im Juni 2013, also unmittelbar nach meiner Rückkehr, auch eingeführt und sind damals davon von allen für verrückt gehalten worden, weil alle gesagt haben, so ein Quatsch, ne? Inhalte, Content ist redundant verfügbar in der digitalen Welt. Keiner wird bereit sein, für Inhalte Geld zu bezahlen. Das hat sich als falsch erwiesen. Bild ist heute mit über 400.000 digitalen Abonnenten Abonnementsführer überhaupt, verglichen mit der analogen Welt. Ne? Eine Marke, die nie eine Abonnements-History hatte, ist auf einmal Marktführer, wenn es um Abonnements geht. Und das hat sich herausgestellt, dass Exklusivität, und das war ja ein Argument, es gibt nichts Exklusives mehr, schon richtig, ne? Mann tot, Bild sprach zuerst mit der Leiche, das war das Lebensgesetz von Bild. Ne? Bei uns musstest du es zuerst lesen. Das ist in der digitalen Welt natürlich nicht. Die reine Nachricht ist weg. Was aber nicht weg ist, ist die Art und Weise, wie Bild die Geschichte erzählt. Also da ist ein Trainerwechsel beim HSV. Das ist die blanke Nachricht. Die klauen sie uns alle. Aber wie erzählt Bild die Geschichte? Und das ist die neue Exklusivität. Ich will das wissen. Und deswegen kommt es noch viel mehr darauf an, dass eine Marke auch wirklich ihren eigenen Charakter hat und unverwechselbar ist. Gerade in der Welt, in der unsere Inhalte frei vagabundieren, muss ich immer in der Lage sein, zu erkennen, entweder in der Art und Weise der Aufmachung oder in der Art und Weise, wie es erzählt ist. Das sind Inhalte, die sind von Bild. Dieser Weg hat sich als richtig erwiesen. Und wenn man sich anguckt, heute ist ja auch der Großteil der Branche unserem Beispiel gefolgt und ist dort auch durchaus erfolgreich.
Glaubst du, dass so eine Spotify-Netflix-Logik sich auch irgendwann für Print, also gedruckten oder beziehungsweise geschriebenen Journalismus durchsetzen wird? Oder ist das
Im Sinne von Streaming?
Ja, also, dass du quasi eine monatliche Nutzungsgebühr zahlst und auf alle, es gibt ja sowas schon, ne? Auf alle Magazine, auf alle Tageszeitungen zugreifen kannst?
Also das gab es ja auch, ich habe vergessen, wie das Ding hieß, das hatte ich in Amerika schon und dann habe ich da $14 im Monat gezahlt und hatte, glaube ich, 120 Magazine auf dem iPad zur Verfügung. Das kann sich aus meiner Sicht nicht rechnen. Nee. Spotify rechnet sich ja auch so für die Musikindustrie nicht, sondern da hat sich dann einmal das Geschäftsmodell verkehrt, genau. In dem heute Spotify der Weg ist, um Marketing für meine Live-Konzerte zu machen. Genau. Aber auch das ist ja wieder ein interessanter Trend. In einer Welt, in der alles redundant zur Verfügung steht, bekommt das Unikat auf einmal einen völlig anderen Wert. Das heißt, zu einem Konzert zu gehen, ist wieder ein völlig anderes Erlebnis, als einfach nur eine Sache zu hören. Und insofern muss man da eben darauf achten, wie kann ich dort meine Geschäftsmodelle anreichern und ändern. Ich sehe da auch einen riesigen Bereich für die klassischen journalistischen Marken. Die haben ja diese Solo-Künstler in ihren Reihen, ne? Die sie eigentlich auch auf physische Tournee schicken könnten. Ne? Also ich sag's mal ganz brutal und ich hoffe, er schmeißt nicht mit Gegenständen nach mir. Jemand wie Alfred Draxler, ne, Mr. Bundesliga bei Bild, ne, der jedes Geheimnis kennt, ne, der könnte doch jeden Abend Hallen füllen. Ne? Und das wären für mich auch Modelle, wo die klassischen Medienmarken sich neu erfinden müssen und anders drüber nachdenken müssen, wie sie ihre Inhalte distribuieren.
Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht's weiter mit dem On the Way to New Work Podcast. Und unser Werbepartner in dieser Pause ist der Spiegel. Ganz konkret Spiegel Plus, das Geburtstagsangebot. Denn Spiegel Plus wird ein Jahr alt, also ein Stück vom Kuchen sichern unter dem Link spiegel.de/Kuchen. Was ist Spiegel Plus? Ihr bekommt die Nachrichtenimpuls der Zeit, wie ihr es von Spiegel Online gewohnt seid. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter erklären. Ihr habt aber auch die tiefergehenden Recherchen und die exklusiven Geschichten, die ihr aus dem Heft kennt. Beides in einem Produkt digital vereint. Zusätzlich eben diese Geschichten, die nur dort verfügbar sind, wenn ihr Spiegel Plus habt. Also, was sollte man wissen? Der Spiegel, wie ihr wisst, ist eine unabhängige Gruppe mit eigener Redaktion und eben diesen exklusiv recherchierten Geschichten. Ich glaube, ich brauche das nicht besonders weitgehend erklären. Es lohnt sich, ihr wisst, sehr viele unserer auch Gäste lesen
sehr viel. Das heißt, hier kann man das tun und ihr bekommt eben unter spiegel.de/kuchen 6 Monate lang für 10 Euro statt für 19,99 die Möglichkeit, Spiegel Plus zu abonnieren. Das Ganze ist monatlich kündbar. Also einfach mal reinschauen. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das eine ist für mich das Geschäftsmodell. Und da sehe ich völlig klar, du kommst wieder, du hast den Impuls zu setzen. Aber viele Firmen tun sich ja schwer damit, das, was sie in den Operations machen, zu digitalisieren. Das heißt, irgendwie hast du ja die Mannschaft dahinter bekommen, das auch mitzudrehen. Da muss ja unfassbar viel unter der Haube passiert sein, um dahin zu kommen. Und ich sag mal, sich das Geschäftsmodell zu erarbeiten, kann ja auch die Leistung dann eben eines Teams zu sein in anderen Branchen. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, wo du sagst, okay, das haben wir komplett falsch gemacht, in die Richtung geht es richtig, das würde ich anders machen?
Also das war ein irrsinniger Kraftakt. Die größte Herausforderung, das gilt für jedes Unternehmen, das galt auch für Bild zu dem Zeitpunkt. Wir waren ja unglaublich erfolgreich. Na, wie bei allen anderen ist die Auflage gesunken, aber die Profitabilität von Bild war in bis dahin unerreichten Höhen, weil wir wahnsinnig effizient waren. Und das ist die größte Herausforderung, übrigens auch insgesamt für den Standort Deutschland, weil unsere Auftragsbücher so gefüllt sind, fällt es den meisten schwer, sich mit der digitalen Herausforderung zu beschäftigen. Ne? Und die vergessen alle diesen alten Grundsatz, auf 7 gute Jahre folgen 7 schlechte Jahre und ich muss mein Dach reparieren, ne? Bevor Schnee und Hagel draufgeht. Und in der Situation sind wir im Moment, dass wir, weil wir glauben, wir haben diesen großartigen Mittelstand, wir produzieren die besten Kugellager der Welt, die besten Ventilatoren und die besten Schrauben, das sind nicht die Dinge, die uns für morgen fit machen. Und es gilt für jedes andere Unternehmen, wie für Bild, wie ich das vorhin beschrieben habe. Du musst, wenn du dich digitalisierst, und Digitalisierung ist ja kein technischer Prozess, kein IT-Prozess, sondern es geht darum, Wertschöpfungsketten zu verändern, dein Produkt möglicherweise zu verändern, völlig anders zu denken, also wenn man sich anguckt, wie die Plattformen denken. Und das ist ja wirklich für viele deutsche Unternehmen ein Paradigmenwechsel, zu sagen, ich denke jetzt mal mein Geschäft vom Kunden her. Ne? Die meisten Banken, ne, denken das Geschäft nicht vom Kunden her, sondern denken darüber nach, wie kriege ich meine Produkte am allerbesten an den Kunden verkauft. Und das andersrum zu tun, bedeutet tatsächlich, du musst dich neu erfinden. Dieser Prozess löst natürlich, ein solcher radikaler Veränderungsprozess, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, löst Ängste aus. Ne? Jede Veränderung hat mit diesen Ängsten zu tun. Keiner kommt freiwillig aus seiner Komfortzone. Ne? Also Veränderungen sind alle immer begeistert unter 2 Voraussetzungen. Entweder verändern die anderen, ne? Oder aber das Neue muss so aussehen wie das Alte. Dann ist es prima. Ne? Im Rahmen dieses Kontextes ist Veränderung immer gut. Aber eine wirkliche Veränderung ist der Mensch qua seiner DNA nicht wirklich bereit. Und deswegen brauchst du immer ein Szenario, wo du auf der einen Seite klar machst, wie sieht eigentlich die Bedrohung aus? Du musst neurotisch sein. Du musst klar machen, hey, das wird unser Geschäftsmodell auf ewig nicht so weitergehen. Das muss völlig klar sein. Und das war auch meine erste Botschaft. Ich bin am 1. Juni, war mein erster Arbeitstag nach dem Silicon Valley. Und ich habe da eine ausführliche Ansprache gehalten, die ich danach immer wieder in jedem kleinen Zirkel gehalten habe. Wo ich klar gemacht habe, unser Geschäftsmodell aus totem Holz Papier zu machen, dieses Papier mit Nachrichten zu bedrucken, dieses bedruckte Papier über Nacht an unzählige Kioske zu karren, um den Leuten nach Sonnenaufgang zu verkaufen, was gestern passiert ist. Dieses Geschäftsmodell ist zwar großartig, aber es wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Wir werden noch lange viel Freude daran haben, aber die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel. Und auf der anderen Seite ist ja die digitale Welt mit all ihren Tools für das, was wir im Kern machen, nämlich Geschichten erzählen, eine großartige Welt, weil wir auf einmal Tools an die Hand bekommen, die wir als Zeitungsjournalisten nie hatten. Wir verlassen die physikalische, irdische Welt mit ihren Gesetzen. Wir sind nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Wir haben Bewegbilder, wir haben Sound, all das. Und wir können zu jedem Zeitpunkt erzählen, macht es besser. Und du brauchst diese Mischung aus Bedrohung und Vision, um einem Team klarzumachen, wir müssen uns neu finden. Und das war eben diese Transformation, diese Revolution von wir sind die Bild-Zeitung zu hin, wir sind Bild und Bild hat unter anderem auch eine Zeitung. Aber ist vor allem ein journalistisches Versprechen. Bild ist ein journalistisches Versprechen. Wir stehen für bestimmte Inhalte.
Zu der Zeitpunkt Silicon Valley und das Jahr danach ist ja auch so der Start deines digitalen Lebens. Ne? Du warst ja schon lange eine Marke, aber du hast ja durch die ganzen sozialen Kanäle auf einmal auch neben dem Gedruckten und der Bild deine eigene Marke aufgebaut. Ist das bewusst passiert? Hast du gesagt, ich mache jetzt einen Bart, ich mache jetzt das? Oder ist das alle eher zufällig passiert?
Ich komme jetzt wieder zum Anfang zurück, meine Eltern. Ne? Mhm. Na, die gesagt haben, der Selbstdarsteller mit der Profilneurose. Ne? Das war doch großartig. Ne? Also, was sei es für mich erfunden?
Wollte ich jetzt nicht so sagen.
Nein, also das hat mir natürlich schon immer. Mhm. Ich habe natürlich auch bewusst bei Bild, ich habe gesagt, die Marke war ja wie gemacht für mich. Ne? Also die passte einfach. Ich und die Marke und ich passten ganz gut zusammen. Insofern hat es mir immer Spaß gemacht, dann auch diese sozialen Kanäle auszuprobieren, dort Geschichten zu erzählen, Klammer auf, um natürlich auch wiederum ein Beispiel für meine Mannschaft zu geben. Ne? Weil es war mir auch ganz wichtig, zum Beispiel die Mannschaft dazu zu bekommen, sich in dieser Welt zu positionieren und keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Ne? Man überlebt diese Fehler. Ich habe da ja auch schwere Fehler gemacht. Ne? Denkt man an meine Auseinandersetzung mit St. Pauli. Ne? Wie konnte ich so dämlich sein und diese Vorlage geben? Ne? Also das war der Grund dafür. Der Bart war eine ganz andere Sache. Als ich dann angefangen habe, diesen Transformationsprozess, ne, da gab es natürlich auch viele, die gesagt haben, genau mit der Haltung, die ich gerade beschrieben habe, gut, der Kaya ist jetzt komisch, ne? Der war da 10 Monate drüben, hat ein paar merkwürdige Ideen, aber in 2 Monaten haben wir ihn wieder, dann ist er wieder der Alte. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, hier verändern sich ganz viele Dinge. Ne? Hier verändern sich ganz viele Dinge. Und das brauchte dann auch ein Rollenklischee. Zu sagen, hier sind Dinge künftig anders. Und das war wirklich zentral anders. Ne? Das war von dem zentralen König Arthur, der im Rahmen seiner Runde bestimmt, wie der Tag läuft, hin zu dezentralen Entscheidungen. Wir haben ja wirklich Bild von den Füßen auf den Kopf zunächst einmal gestellt. Und all das, die ehernen Gesetze bei Bild, einfach radikal verändert. Eben in der guten alten Printwelt ist jede Bildunterschrift von mindestens 4, 5 Kollegen gesehen worden. Und dann noch 3-mal von den Leuten
gecheckt.
Ich habe auch nochmal drauf geguckt. Das ist so mit Tweets in der digitalen Welt, wo es um Echtzeit geht, einfach nicht möglich. Das heißt, du musst deinen ganzen Workflow ändern. Und deswegen war das auch so eine Symbolik, um zu zeigen, hallo, hier verändern sich Dinge.
Ja. Gab es Sachen, die, wo du sagst, okay, die haben wir von anderen übernommen, die sind ideal, ne, so wie sie sind. Und Sachen, wo du sagst, das ist aus der Mannschaft entstanden, mal wirklich so aus dem Alltag gesprochen raus. Weil ich finde, das ist das, was nachher das Geheimnis ausmacht, eine Mannschaft zu haben, die dann selber natürlich mit Sachen kommt und man plötzlich merkt, okay, hier tut sich was und diese Veränderung ist jetzt angekommen und übersetzt sich gerade.
Also zunächst einmal muss man ganz klar sagen, das Problem ist meine Generation. Ne? Also das sind nicht die jungen Leute, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind. Die warten ja nur darauf, dass sie befreit werden können. Das Problem ist meine Generation, die wir, wie ich das vorhin beschrieben habe, mit einer bestimmten Mediennutzung sozialisiert worden sind, ne, die Teil deiner DNA irgendwann ist und die das Gefühl hat, naja, so schlimm wird das alles nicht werden, ne, und für mich wird es noch reichen. Es gibt ein paar Medien, wo wir das heute erleben, ne, wo das genau so passiert, ne, wo die Bereitschaft zu sagen, wir müssen Dinge noch ändern, wir müssen die Jungen daran lassen, nicht da ist, weil für mich wird es eben noch reichen und die bringen diese Marken um. Das Geheimnis ist tatsächlich Kommunikation. Also das war, also diese Tour durch jede noch so kleine Einheit, um zu erklären, was machen wir da, warum machen wir das und das immer wieder zu wiederholen, das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben uns vorher, wir haben das nicht einfach nur so gemacht, sondern ich habe noch im Silicon Valley ein Change-Team zusammengestellt. Na, aus einer Stellvertreterin, aus weiteren Kollegen, einer sitzt jetzt hier mit im Team und haben dann wirklich einen Plan gemacht. Einen Plan gemacht, wie sieht das aus? Was wollen wir im Laufe des nächsten Jahres erreichen? Dieses Change-Team hat sich jeden Vormittag eine halbe Stunde getroffen, um zu besprechen, wie sehen heute die Milestones aus? Wer spricht mit wem? Was müssen wir erreicht haben? Was sind die nächsten Schritte? Weil das Allerschlimmste, was du machst, ist, du stülpst das einfach über die Organisation. Digitalisierung ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Prozess, der zunächst top-down geht. Der geht aber nur top-down. Das ist wieder ein blöder Spruch. Ne? Du musst die Leute mitnehmen. Die müssen begriffen haben, warum sie es tun. Wenn sie es nicht begriffen haben, also wenn die Notwendigkeit, die Einsicht nicht da ist in die Veränderung, dann hast du keine Chance. Dazu gehört übrigens auch, und das waren Dinge, die mir schwer gefallen, dass du dich im Zweifelsfall von Leuten trennen musst. Also wenn es Bremser gibt, die sagen, das ist alles Unsinn, das kommt nicht, wir haben es schon immer so gemacht und die Digitalen sind erstens keine Journalisten, ne? So geht es ja mal los, ne? Sind erstens keine Journalisten und zweitens geben sie unsere wertvollen Inhalte noch kostenlos weg, kommst du an den Moment, wo du sagen musst, das passt nicht.
Du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, Unternehmer zu werden. Mhm. Ich stelle mir das, ich habe selber auch mal auf Konzernseite gearbeitet, aber nicht so lange wie du, sondern einen kürzeren Zeitraum und deswegen war für mich das Wieder-Zurückgehen in den kleinen Kontext nicht so schwer. Ich stelle mir das aber schon als einen ziemlichen Akt vor, zu sagen, ich war hier Deutschlands bekanntester, berühmtester, mächtigster Journalist, wie dich viele genannt haben, hinzu, ich stelle mich jetzt hier hin und mache mit einem kleinen Team, fange nochmal das Thema neu an. Was war da der Treiber und wie waren so die ersten Momente, Monate?
Der Moment kam vorher. Also das war ein Bedürfnis. Und zwar war das tatsächlich die Chance, im Silicon Valley sein zu können. Das war genau der Moment, den du beschrieben hast, dass wir ein Restaurant hatten, ein italienisches, in das wir jeden Freitagabend gegangen sind und die aber keine Ahnung hatten, wer wir sind oder sonst irgendwas, sondern dort bekamen wir den Tisch und wir waren the crazy German family with the many kids. Ne, und das war der einzige Grund. Und das war angenehm. Und dann kam, das werde ich auch nie vergessen, nach dem ersten Wochenende, was ich vorhin beschrieben habe, bin ich Montag von Palo Alto nach San Francisco gefahren. Mit meinem eigenen Leihauto, was ich dort hatte. Und bin, glaube ich, nach 12 Jahren das erste Mal wieder selber gefahren. Die Musik laut aufgedreht, das Dach aufgemacht und dann ist mir noch klar geworden, nach dem Termin kannst du zu Starbucks gehen und keine Sau interessiert sich dafür, wie der Rest des Tages aussieht. Und da wusste ich, ich bin versaut. Da wusste ich, mir fehlt was, ich will da zurück. Weil bei Bild ist auf der etwas komplizierteren Seite, die Konzernfürsorge ist großartig und fantastisch. Die ist aber umfassend. Die ist so umfassend, dass ich bei Bild keine private E-Mail hatte, sondern das ist immer von Assistenten mitgelesen worden. Zum Glück, ich bin da sehr dankbar dafür. Ne? Aber trotzdem, und ich habe im Auto super Leute, also die mich uns betreut haben, die mich gefahren haben, meine Kinder gefahren haben. Aber mit einer Frau streiten, ne, am Telefon, ist halt ein Problem. Das heißt, du bist auch immer ein Stück weit, bist du nicht so selber. Ich kenne mich auf die Idee, mach mal richtig Musik laut an, sondern ich bin morgens ins Auto gegangen, habe gelesen und abends auf dem Rückweg habe ich immer noch eine Telefonliste mitbekommen und wenn ich die nicht abgearbeitet habe, haben wir entweder vor der Brücke gehalten oder sind einmal rumgefahren. So, und auf einmal dieses Gefühl von Freiheit wieder zu haben, das hat mich nicht mehr losgelassen und deswegen war ich ja 2014 das erste Mal mit Matthias, im Grill Royal, wo wir uns getroffen haben am frühen Abend und ich habe gesagt, ich muss mal was anderes machen. Also wenn dieser Transformationsprozess bei Bild abgeschlossen ist, ne, 2013, 2014, dann habe ich halt das andere Projekt noch bekommen, Update, zusammen mit Peter Württemberger. Das war wieder toll, London, Korea, Herausforderung, mit Michael Paustian, Klammer auf, der jetzt hier sitzt. Das war toll, war wieder etwas ganz anderes, hat riesig Spaß gemacht. Und dann wusste ich aber, ich möchte irgendwann etwas anderes machen. Und dann haben mich verschiedene Themen beschäftigt, die man möglicherweise auch hätte im Unternehmen realisieren. Ich habe auch damals nicht gedacht, du willst das selber machen, sondern wollte es eigentlich im Unternehmen realisieren. Und dazu gehörte ein Punkt, wir haben vorhin über die Disruption der Geschäftsmodelle gesprochen im Journalismus. Also tatsächlich hat natürlich die Digitalisierung uns zunächst mal die Vertriebserlöse weggenommen und die Vermarktungserlöse. Ne? Die holen sich halt Google und Facebook und alle anderen. So. Mit Social Media ist aber noch was ganz anderes passiert. Da ist nämlich uns Journalisten ein Stück weit die Seele aus dem Leib gerissen worden. Was sind wir denn in der Vergangenheit gewesen? Wir sind die Gatekeeper gewesen. Wir sind diejenigen die darüber entschieden haben, welche Person mit welchen Botschaften ein Massenpublikum oder ein Zielpublikum, ein spezifisches, erreichen. Du warst immer abhängig von denjenigen, die über die Druckerei, über den Fernsehsender, über die Zeitung, über die Zeitschrift verfügten. Die mussten dir die richtigen Fragen stellen und mussten den Raum zur Verfügung stehen, damit du in großem Stil kommunizieren kannst. Das ist mit Social Media vorbei. Mit Social Media sind heute all die Tools da, die du brauchst, um ein Massenpublikum zu erreichen.
Und mit Google ist noch die unendliche Recherchemaschine da. Du kriegst alle Inhalte sind verfügbar. Das ist die Leistung des Journalisten, komplizierte Sachverhalte zu recherchieren, war ja noch viel höher einzuordnen früher, als nichts da war, ne? Also kein technisches Mittel.
Aber eben vor allem diese Gatekeeper-Funktion. Ne? Auf einmal tritt ein Kunde von eben neben dich gleichberechtigt an den Kiosk und published selbst. So, wer macht das am allerbesten? Donald Trump. ne? Ob man das mag oder nicht, aber er führt vor. Er hat 60 Millionen Follower auf Twitter, mehr als CNN und mehr als die New York Times. Und er zwingt sie sogar, seine Botschaften zu übernehmen. New York Times, die CNN, 70% der Berichterstattung sind simple Screenshots seiner Tweets. Nur weil sie nur dort noch an die Inhalte kommen. Und das zeigt eben, wie du, ohne auf die richtigen Fragen oder auf den Raum, den die New York Times und CNN einräumen, und dir die Fragen stellen, angewiesen zu sein, Herr deiner Botschaften bist und erfolgreich kommunizierst. Jemand wie Taylor Swift, über alle Plattformen, glaube ich, 300 Millionen Follower. 300 Millionen Follower. Dafür beschäftigt sie aber auch ein knapp 30-köpfiges Redaktionsteam, die ihr Leben in den Social Media inszenieren. Ne? Wann immer es um Publikumspreise geht, räumt übrigens alles ab, was ja logisch ist, mit dieser riesigen Schar an Followern. Und das war der Kerngedanke unseres Businessmodells, dass wir gesagt haben, es kommt eine Sache hinzu, die ist ganz wichtig, was diese Tools angeht. Die sind erstens da. Ne? Du kannst nicht so tun in der Kommunikationswelt, als seien sie nicht da. Du musst damit
dich auseinandersetzen. Es wird morgen nicht abgeschaltet, das Internet.
Ne? Zweitens, du musst diese Tools bedienen können. Ne? Das ist nichts etwas, was ich einfach so kann. Also, ich kann jetzt auch ins KDW gehen und mir eine Leinwand kaufen, Acryl, eine Staffelei und einen Pinsel. Dann bin ich aber noch nicht Neo Rauch oder Daniel Richter oder Markus Lüppert, sondern ich bleibe der Stümper, der ich im Kunstunterricht immer gewesen bin. Das heißt, Kommunikation auf Social Media ist ein klassisches Handwerk. Und es unterscheidet sich diametral von Corporate Communications, Klammer auf Senden, und Marketing. Ich meine das mit allem Respekt, das ist die Sprache der Werber, ist verbisch, ist eine völlig andere Sprache. Und hier reden wir über ein Publikum, was eine bestimmte Form von Storytelling akzeptiert und damit auch die Werbebotschaft akzeptiert, wenn es in einer faktischen Art daherkommt. Und das war unsere Idee zu sagen, wer kann das am besten, diese Art von Storytelling? Das können Journalisten am besten. Wir bauen eine große Redaktion und verstehen uns als Ghostwriter, also besser als Ghostposter, indem wir eben nicht nur, was diese Kommunikation angeht, eine strategische Beratung machen, also Vorschläge für die Inhalte, sondern wir machen's. Also wir übernehmen die Accounts in Zusammenarbeit und wir erstellen die Inhalte. Es ist völlig legitim, dass Angela Merkel, dass Gerd Schröder, wer auch immer, das Konzernchefs Ghostwriter beschäftigen. Und wir tun das in dieser Welt von Social Media, deren Bedeutung häufig noch völlig unterschätzt wird. Wenn man so ein alter Knacker ist wie ich, ne, und in einer anderen Welt aufgewachsen ist. Man sagt, das gefährlichste Kommunikationstool von Konzernchef ist nach wie vor der Pressespiegel. Ne? Mhm. Weil der hat nichts mehr mit der wirklichen Kommunikationsrealität zu tun. Und das ist, wenn man sich mal Zahlen anguckt, die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen ist von über 28 Millionen Exemplaren vor 10 Jahren auf unter 15 zusammengebrochen. Tendenz weiter schrumpfen hier und hier im zweistelligen Prozentbereich. Gleichzeitig sind 31 Millionen Deutsche auf Facebook, davon 24 Millionen Daily Active. Da sieht man, was für eine riesige Bühne das ist, die für Kommunikation wichtig geworden ist.
Jetzt haben wir eben das erste Mal in 130 Folgen einen kleinen Breakdown der Technik gehabt. Wir versuchen aber trotzdem, dieses wirklich aus meiner Sicht so wunderbare Gespräch noch anständig zu Ende zu bringen. Genau. Und wir waren stehen geblieben bei eurem Geschäftsmodell, wie sich die Kommunikation geändert hat. Ne?
Wir sprachen gerade drüber, wenn man sich das mal anguckt, dass es eben kein Nischenpublikum ist, genau. Was man inzwischen über Social Media erreicht, sondern ein sehr großes Publikum. Und das ist besonders dramatisch, wenn man sich das generationsmäßig betrachtet. Das heißt, die Generation der Millennials, Klammer auf, die in diesem Jahr 39 Jahre alt werden und nicht mehr aus unserer Perspektive irgendwelche Teenager sind, das sind inzwischen fast zwei Generationen, die erreiche ich ja fast nur noch über Social Media. Die erreiche ich physisch nicht am Kiosk, die gucken nicht linear Fernsehen und die suchen auch nicht aktiv Webseiten auf, sondern die Inhalte müssen ihnen auf Social Media begegnen. Und wenn sie ihnen dort nicht begegnen, dann sind sie auch nicht relevant für sie. Das heißt, das aktive Suchverhalten wird hier durch den Algorithmus der Social Media Feeds außer Kraft gesetzt. Ne? Wir reden da über Push und nicht mehr Pull. Und jetzt Nummer eine Herausforderung für jedes deutsche Unternehmen. Ganz egal, ob es um den Klempnereibetrieb um die Ecke geht oder Siemens. ist doch die Frage, wo kriege ich den Nachwuchs von morgen her? Wo sind die jungen Mitarbeiter? Ne? Ist ja nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass bei der Sparkasse um die Ecke dort eine Schlange steht, weil die alle Bankkaufmann werden wollen. Nein, ganz im Gegenteil. Die müssen aktiv gesucht werden. Wie spreche ich die an? Ja, die kann ich nur noch über Social Media erreichen, aber gleichzeitig ist natürlich Social Media dafür auch ein großartiges Instrument. Also wenn ich beispielsweise das Innenleben meines Unternehmens darstellen möchte, dann ist das auf Instagram wie gemacht. Wie kommuniziere ich denn, wenn ich Siemens-Chef bin, mit meinen 385.000 Mitarbeitern? Ja, über Twitter kann ich das ganz hervorragend tun. Joe Kaeser, Klammer auf, ich kann über ihn reden, weil wir dort nicht beraten, nennt sich auf Twitter nicht etwa CEO von Siemens, sondern er schreibt, I'm one of 385.000 dedicated Siemens employees. Da geht nach jedem, nach innen schon mal das Herz auf und von außen betrachtet, was für eine coole Company. Du kannst Mitarbeiterfrühstücke machen, du kannst aber auch sagen, ich als CEO kommentiere, like oder reposte den Kommentar eines Mitarbeiters und das zeigt auch wieder, sowohl innen als auch von außen, wie zugänglich dort jemand ist, wie cool jemand dort in der Führung ist. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Arbeit heute auch etwas weit mehr ist als nur der klassische Geld- oder Broterwerb, sondern auch was damit zu tun hat, auch einen Meaning zu haben, eine Bedeutung zu haben, für jemanden zu brennen, dann zeigt das, was für eine Riesenchance mit Social Media existiert. Und umgekehrt gilt ja eben auch, ich muss dort heute zu Hause sein, ich muss das können, weil das ist ja keine Einbahnstraße, sondern Social Media ist Gespräch. Das heißt, umgekehrt gibt es eben auch das Risiko, dass ein einziger Tweet möglicherweise ein Unternehmen schwer beschädigen kann. Und wir denken alle an United Airlines, als dort der Passagier rausgezerrt worden ist. Ein einziger Tweet, der viral gegangen ist und dem Unternehmen anschließend 1 Milliarde Unternehmenswert gekostet hat. Das sind die Herausforderungen. Da sind wir unterwegs, da beraten wir Unternehmen, aber nicht nur im Hinblick auf die Beratung, sondern wir gucken uns dann die Communications Needs an und gestalten diese Kommunikation. Wir machen sie hier aktiv.
Und zwar für Unternehmen, Redaktion. Für Marken und für Einzelpersonen.
Für Unternehmen, für Marken und im Allgemeinen für CEOs, Vorstandsmitglieder, die dann funktionieren als Role Model für ihre Marke und für ihr Unternehmen.
Kai, wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal eine zweite Folge machen, weil noch einige Sachen offen geblieben sind. Du musst jetzt fliegen. Wir könnten jetzt auch noch über Harari sprechen können. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir danken dir für deine Zeit. Wir glauben, dass ihr ein gutes Geschäftsmodell habt. Ich als Werber habe eine schöne Beobachtung. Das Thema entwickelt sich auf der Editorial-Seite, so wie ihr es betreibt, aber auch auf der Umsatzseite hat Facebook mittlerweile die Tageszeitung eingeholt. Wir bespielen die Werbung und ich glaube, es geht auch weiterhin eine friedliche Koexistenz, aber wir beobachten das sehr genau, was ihr macht. Toller Ansatz. Viele Grüße an Philipp Jessen, deinen Partner, mit dem du das hier machst. Mit dem habe ich damals die Du bist Deutschland-Kampagne zusammen gemacht. Ich glaube, ihr habt hier ein tolles Team zusammen. Euer Büro kann man nicht sehen. Wir machen noch ein paar Fotos.
Da machen wir nachher mal ein Bild. Das lohnt sich nämlich sehr.
Ja, wünsche euch viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat Spaß gemacht.
Ganz vielen Dank.
Super.